Ja gut, dann steige ich jetzt in das Thema ein. Als wir das ausgemacht haben, dass ich das erzähle, war das ja richtig so überlegt im Rahmen dieses Schwerpunktthemas Afrika, der derzeit in Marburg Thema ist. Und wenn es heute um Rohstoffpolitik geht und um Rohstoffländer geht, dann ist der richtige klare und unverstellte Fall von diesen Ländern, es sind auch die afrikanischen Länder. Rohstofflieferanten sind auch andere, aber richtig komme ich nachher darauf zu sprechen, was das überhaupt für ein Typusstaat ist. Das ist schon charakteristisch für sehr viele Staaten in Afrika. Auch da gibt es Ausnahmen, Südafrika sowieso. Aber auch zum Beispiel Staaten laufen ein bisschen anders, die über einen ganz besonderen strategischen Rohstoff verfügen, nämlich Öl. Da geht es ein bisschen anders zu. Ich will es aber erstmal aufziehen von der Seite her, deutsche Politik, europäische Politik. Da ist fürs Fachpublikum seit 2008 einiges passiert. Es wird nicht so ganz an die große Glocke gehängt, aber das ist nicht ganz wenig, was da passiert ist. Ich zitiere einfach mal so ein paar Vorkommnisse. Die Europäische Union hat 2008 ihre Rohstoffinitiative beschlossen. Die wird auch immer fortgeschrieben und aktualisiert. 2009 hat die neue gelb-schwarze Regierung damals, die kam da damals gerade ins Amt, richtig in ihren Ministerien eine neue Arbeitsteilung organisiert zwischen Auswärtigem Amt, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ausdrücklich unter dem strategischen Schwerpunkt Rohstoffsicherheit. Da gab es auch eine kleine parteipolitische Lustigkeit. Der ja immer noch kommissarisch amtierende Minister für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Niebel, der hatte vorher im Wahlkampf gesagt, das Ministerium gehört weg. Was soll das? Deutschland kann doch nicht das Sozialamt der Welt sein. Zumachen des Ministerium, reine Verschwendung öffentlicher Mittel. Und dann ist er halt Minister geworden und hat als erstes unter diesem Schwerpunkt Rohstoffsicherung erstmal mehr Mittel für sein Ministerium bestellt. Dann hat die Bundesregierung 2010 eine eigene Rohstoffstrategie entwickelt und veröffentlicht. Die lehnt sich an diese europäische Rohstoffinitiative an. Im Jahr drauf, 2011, ein großes neues Afrika-Konzept veröffentlicht. Und dann haben sie auch institutionell richtig nachgelegt. 2010 haben sie die sogenannte Deutsche Rohstoffagentur neu ausgegründet, aus der seit langem in der Bundesrepublik eingerichteten Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die gibt es seit 1958. Und dann hat unter staatlicher Patronage und auch mit staatlichen Mitteln unterstützt und ausgestattet noch stattgefunden, dass ganz große deutsche Unternehmen, die sogenannten Champions, 2012 eine Rohstoffallianz gegründet haben, mit der sie sich neu und koordiniert, da tun sich die Konkurrenten glattweg zu einer gemeinsamen Initiative zusammen, um die Rohstoffsicherheit für Deutschland auf der Welt kümmern wollen. Das ist eigentlich ein bisschen das, was mich dazu bewegt hat, die Frage aufzuwerfen, was ist da eigentlich los? Worum geht's da? Dazu will ich heute Abend ein bisschen was erläutern und zur Diskussion stellen. Das hat so fünf Kapitelchen. Ich will ein bisschen was sagen, was ist es eigentlich, eine Exportnation und ihr Rohstoffmarkt. Zweitens will ich was sagen, was ist es eigentlich, was so selbstverständlich wie so ein technischer Begriff im Umlauf ist. Es gibt Rohstoffländer. Komischerweise sind das dann oft auch die armen Länder. Da muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Dann will ich überhaupt zu diesem Politikschwerpunkt einer bürgerlichen Regierung wie in Deutschland, einer kapitalistischen Regierung, was sagen. Worum geht es eigentlich, wenn die sowas richtig als Ministerium organisiert haben, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung? Mal eine kleine Zwischenbilanz und komme dann darauf zu sprechen, warum da offensichtlich irgendwas stattgefunden hat, so 2005, ungefähr ab 2005, dass dann plötzlich das Urteil sich in den westlichen Ländern und eben auch in Europa und in Deutschland verbreitet. Da gibt es lauter plötzlich gestörte Weltmärkte, mit dem Wettbewerb stimmt da was nicht mehr, der ist verzerrt. Es gibt Praktiken auf dem Weltmarkt, die werden auch von offizieller Politik, aber vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit und von Wissenschaftlern an den Pranger gestellt, die nennen sich Landgrabbing und so weiter. Und eigentlich ist immer eine Adresse dabei im Visier, nämlich China. Und dann mache ich am Schluss noch was zu, wie antworten darauf eigentlich Staaten wie eben Deutschland und die europäischen Unionsstaaten. Fange ich mal an mit der deutschen Exportnation. Was man da ja in dieser kurzen Zusammenstellung von mir sieht, ist, da werden enorme staatliche Anstrengungen unternommen. Da wirft sich die politische Hoheit mit ihren öffentlichen Mitteln ins Geschehen auf dem Weltmarkt. Und das scheint zumindest erstmal ein bisschen im Widerspruch zu dem zu stehen, was dieselbe Regierung über den Weltmarkt, auch den für Rohstoffe, immer verkündet. Übrigens sogar in ihrer Rohstoffstrategie. Da liest man dann, Deutschland ist als Industrieland und Exportnation in besonderem Maße auf eine sichere Rohstoffversorgung angewiesen. Und dann eigentlich die beruhigende Mitteilung, unter den Bedingungen der Marktwirtschaft und eines fairen Welthandels gleichen sich Angebot und Nachfrage auch bei Marktänderungen immer wieder aneinander an. Funktionierende Märkte sorgen so für stabile Verhältnisse und langfristige Versorgungssicherheit. Naja, wenn das so ist, also so lernt man das ja auch in der Volkswirtschaftslehre, dass die Märkte ein wunderbarer Stabilisierungsmechanismus ist und die Interessen aller Seiten, die daran beteiligt sind, da immer zu einem Ausgleich kommen. Warum denn eigentlich so ein politischer Aufstand des deutschen Staates und der EU-Staaten in der Rohstofffrage? Also eins von den beiden Behauptungen stimmt da nicht. Fangen wir mal mit diesem so harmlos klingenden Satz an. Deutschland ist als Industrieland und Exportnation in besonderem Maße auf eine sichere Rohstoffversorgung angewiesen. Es plaudert sich so dahin, wie man kann keinen Kühlschrank ohne Strom betreiben. Wie eine technische Notwendigkeit. Da ist aber von was anderem die Rede, wenn man genauer nachschaut. Deutschland will nämlich nicht einfach irgendwie mit Rohstoffen versorgt werden, sondern in einer Bestimmung von sich, die heißt einfach mal eben Exportnation. Und es ist keine technische Bestimmung. Exportnation, das heißt, Deutschland hat als Maßstab des Zuflusses von Rohstoffen zu sich Folgendes. Wir sind ein nationaler Kapitalismus, der sich als Exportnation dauernd am Rest der Staatenwelt im Weltmarkt bereichert, der auf Kosten von deren wirtschaftlichen Bilanzen reicher wird. Das ist eine Exportnation, die eine sehr einseitig nützliche Konkurrenz gegen andere Staaten führt. Und dafür verlangt dieses Land, die dafür, für diese harte Konkurrenzstrategie gegen andere Staaten und ihre Ökonomien, die dafür passende Rohstoffversorgung vom Weltmarkt. Also dafür, dass dieses Land dauernd und wachsend Warenmassen kostengünstig herstellen lässt und damit das Geld der Welt auf sich zieht. Dafür will dann dieses Land als Exportnation auch nicht einfach überhaupt Rohstoffe, sondern die müssen natürlich billige Rohstoffe sein. Und die müssen immer in den Quantitäten ganz selbstverständlich für dieses Land verfügbar sein, wie sich diese Exportnation gerade mit ihrem Wachstum in Sachen Bereicherung an der Welt fortentwickelt hat und fortentwickeln will. Das, was da so harmlos klingt, wir sind ein Industrieland und im Übrigen auch eine Exportnation, das ist richtig ein erreichter Erfolgsstatus in der kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz, der da als ganz selbstverständliches Maß seiner Versorgung wie ein Recht gegenüber den Ländern beansprucht wird, in denen eben irgendwie Rohstoffe gefördert und vermarktet werden. Dasselbe Land also, das gegen alle anderen Staaten seine Exporterfolge erzielen will, verlangt, dass die Länder dieser Welt, wo es Rohstoffe gibt, es wie in einer solidarischen Arbeitsteilung gefälligst beliefern sollen. Wenn man sich das mal klar macht, dann ahnt man schon, dass so ein Staat wie Deutschland eben nicht auf dem Standpunkt praktisch steht, den seine liberalen oder neoliberalen, mir ist wurscht, wie man die nennt, Ideologen verkündet. Die stehen nicht auf dem Standpunkt, der Markt soll entscheiden. Sondern die betreuen wirklich mit politisch abgesicherten Rohstoffstrategien, also mit politischer Macht, diesen Weltmarkt zu ihren Gunsten. Und dafür argumentiert so eine deutsche und europäische Politik mit etwas, was für jedermann schon wieder so ganz furchtbar notwendig und selbstverständlich klingen soll. Das ist die Rede von der Abhängigkeit. Da liest man bei der europäischen Rohstoffstrategie, da ist die EU stark abhängig von Einfuhren strategisch wichtiger Rohstoffe. Bei Hochtechnologiemetallen wie Kobalt, Platin, seltene Erden und Titan sogar hochgradig importabhängig. Wofür steht dieses Wörtchen? Wir sind da sehr abhängig. Also als wir wird einem das ja auch gleich beigebracht, dass man sich sofort auch noch als kleiner Einwohner eines solchen Landes mit seinen Rohstoffkonzernen und der Regierung zusammenschließen soll und sich diese Sorge machen soll. Aber wofür steht da das Wörtchen abhängig? Vorgetragen wird es wieder wie so eine technische Angelegenheit. Es ist eben so, Rohstoffe werden aus fremden Staaten, aus fremden Hoheitsgebieten eingeführt. Naja, wenn man das haben will, machen wir mal ein Gedankenspiel. dann soll Deutschland, dann soll Europa doch sich mit diesen Rohstoffländern gut stellen, deren Ansprüche, die sie an den Export ihrer Rohstoffe stellen, einfach erfüllen, damit die unseren Wunsch nach Rohstoffen befriedigen und liefern. Aber so ist das nie gemeint, die Rede von den Abhängigkeiten. Da folgt nie ein Angebotswesen den Staaten in der Welt gegenüber, sondern kaum schreibt so ein Rohstoffstratege auf, man sei da in der Frage der Rohstoffe abhängig, ist es sofort ein Auftrag an sich, ein Auftrag an die europäischen Staaten, ein Auftrag an Deutschland, nämlich als Auftrag, der vorgetragen wird wie ein Sachzwang, deutsche und europäische Politik muss mit Macht, mit ihrer Macht dafür sorgen, dass ihre Rohstoffsicherheit in der Welt gewahrt und befriedigt wird. Das Wörtchen Abhängigkeit steht bei solchen Exportnationen immer bloß dafür, als Auftakt zu einem Programm, diese Angewiesenheit auf andere Staaten, auf deren Willen und Berechnungen zu überwinden. So viel mal zu dem, was in so einem harmlosen Wörtchen steckt. Wir sind eine Exportnation und wollen eine Sicherheit in unserer Abhängigkeit. Gehen wir mal zur anderen Seite. Was ist eigentlich damit bezeichnet, wenn von Rohstoffländern die Rede ist? Von rohstoffreichen Ländern, von rohstoffexportierenden, von Rohstoffländern die Rede ist. Dann meint es gar nicht, was den Geologen interessiert. Dass da was gefunden worden ist. Und nicht mal das meint es, wenn da gesagt ist, rohstoffexportierende Länder. Naja, da muss man sagen, Rohstoffe exportieren viele Länder. Deutschland exportiert auch den einen oder anderen Rohstoff, Kalisalze zum Beispiel. Aber mal aufgemerkt, keiner würde Deutschland ein Rohstoffland nennen. Rohstoffländer meint was anderes. Rohstoffländer meint, bezeichnet, dass die Wirtschaft eines ganzen Landes, der wirtschaftliche Inbegriff eines ganzen Landes, einer ganzen Nation, aus nichts anderem besteht, oder jedenfalls wesentlich aus nichts anderem besteht, als der Förderung von Rohstoffen aus dem Anbau von Agrikolenrohstoffen und eben deren Export. Dass sich darin das Wirtschaftsleben eines ganzen Landes erschöpft. Und da sind übrigens wirklich die Musterfälle in Afrika. Und dass es sowas gibt, das ist erklärungsbedürftig. Erklärungsbedürftig ist insbesondere Folgendes, was solche Rohstoffstrategen wie ein Paradox vortragen. Bei denen kann man lesen, das ist jetzt wieder die Europäische Rohstoffinitiative, auch Entwicklungs- und Schwellenländer verfügen über zahlreiche fossile und mineralische Rohstoffe, die am Weltmarkt stark nachgefragt werden. Doch, das leitet jetzt das scheinbare Paradox ein, doch in vielen Entwicklungsländern trägt der Rohstoffreichtum nicht zur nachhaltigen Entwicklung bei. Stattdessen ist vielen geläufig, Rohstoffländer und arme Länder sind fast synonym. Immerhin ist in solchen Stellungnahmen von der Europäischen Union da mal jetzt ganz nebenbei zugegeben, dass das eine Unwahrheit ist, was die da über den Weltmarkt behaupten. Dass der Weltmarkt eigentlich so ein Ausgleich zwischen den Verkäufern und Käufern sei. Immerhin kennen die im Weltmarkt einerseits exportierende Industrienationen, die sich gleich als Exportnation bezeichnen, und andererseits Rohstoffländer, die was anderes als Rohstoffe nicht machen, komischerweise, das ist halt ihr komischerweise, immer in die Kategorie arme Länder fallen. Also von Ausgleich scheint im Weltmarkt eher nichts zu entdecken sein. Aber gehen wir mal der Frage nach, warum ist es so? Das, was da wie ein Paradox behauptet wird. Rohstoffreichtum, arme Länder. Erstmal ist es deswegen so, weil Rohstoffreichtum gar kein Reichtum ist. Und Rohstoffe sind schon gleich im Kapitalismus für sich überhaupt kein Reichtum, aber die sind eigentlich sowieso kein Reichtum. Es ist zwar so, dass die Natur manchen Landstrich mit speziellen Quellen, Ressourcen, Naturstoffen für Reichtum ausgestattet hat, aber für sich sind die noch nicht der Reichtum. Ohne dass sich da produktive Arbeit dran zu schaffen macht, sind die Dreck und nicht Reichtum. Und das gilt in einer speziellen, gesellschaftlich typischen Bestimmung im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist nämlich selbst bearbeiteter, geförderter, für die Weiterverarbeitung aufbereiteter Rohstoff noch kein Reichtum. Reichtum ist in dem Wirtschaftssystem nämlich nur, was sich wirklich mit Gewinn dann am Markt zu Geld machen lässt. Und dafür reicht bekanntlich Produzieren im Kapitalismus gar nicht aus. Mag das Produkt auch noch so nützlich sein, wenn sich das Zeug nicht lohnt, abschlagen lässt, war die ganze Arbeit und auch der ganze Naturverbrauch überflüssig. Aber das ist erstmal so eine Präliminarie. Zweitens ist es nämlich so, Arbeit flüssig zu machen, Produktion in Gang zu setzen, Rohstoffe zu heben und verarbeitbar zu machen, das kostet im Kapitalismus erstmal Geld. Und zwar eine ganze Menge Geld wegen der Verfasstheit des politischen Systems und des ökonomischen Systems namens Kapitalismus. Da muss nämlich erstmal und eben auch in solchen Ländern, die die Karriere zum Rohstoffland dann beschreiten, da muss als erstes mal eine politische Gewalt, eine staatliche Gewalt finanziert sein, die mit ihrer politischen Gewalt dafür einsteht, dass Investoren garantiert ist, egal ob das jetzt heimische oder ausländische sind, dass Investoren garantiert ist, und zwar möglichst auch noch langfristig und stabil, dass ihnen eben unter dieser Hoheit Land zur profitlichen, zur geschäftlichen Ausbeute als Mine oder als Plantage zusteht und nur ihnen und sich dort sonst niemand störend bemerkbar macht. Das ist der erste Geldaufwand, den eine kapitalistische Produktion verlangt dafür, dass überhaupt dort irgendwas in diesem System vorankommt. dann muss in diesem System nicht irgendwie ein Bagger, eine Spitzhacke oder so in Gang gesetzt werden, sondern Kapital. Es gibt nämlich nicht andere Produktionsmittel als privateigentümlich Besessene, also muss Kapital in einen Produktionsapparat investiert werden, der sich dann eben an der Umwandlung von Rohstoff in Handelsware zu schaffen macht, der eine Infrastruktur geschäftlich betreibt, profitlich betreibt, zum Abtransport dieses Zeugs. Einzig Kapital setzt in diesem System des Privateigentums überhaupt auch Arbeit in Gang. All das sind kapitalistische Gelderfordernisse für eine politische Hoheit in Afrika, die aus ihren Rohstoffen kapitalistischen Reichtum für sich schlagen will. Da muss sogar, das ist die leichteste Übung, ein bisschen Geld gezahlt werden für die arbeitskraftbedürftiger Leute, damit die dann eben im Dienste von solchen Rohstoffkapitalen auf Plantagen oder Minen zu Werke gehen. All dieses Geld, all diese kapitalistische Kommandomacht über Produktion braucht ein sogenanntes rohstoffreiches Land erst einmal und hat es nicht. Rohstoffe mag es haben, vielleicht sogar ein bisschen funktionierende Gewalt, aber das eben nicht. Und dieser Bedarf nach Geld in einem solchen Land ist von vornherein einer nach auswärtigem Geld. Da braucht es schon Dollar. Da braucht es Euro. Und zwar deswegen, weil es die für das Aufziehen eines solchen Rohstoffstaates erforderlichen Herrschafts- und Produktionsmittel ja unter der Hoheit dieses Landes nicht gibt, sondern nur in den kapitalistischen Industriemetropolen zu kaufen gibt. Das ist der zweite Punkt, der sehr entscheidend ist für die Karriere solcher Staaten. Die starten also ihre Karriere mit einem nationalen Devisenbedarf. Das ist der dritte Punkt. Und dieser Devisenbedarf der Nation, der steht am Anfang fest und der bleibt auch bestehen, wenn es diesen Staaten überhaupt gelingt, den Rohstoffexport von ihrem Territorium aus als kapitalistische Unternehmung in Schwung zu bringen. Der Devisenbedarf bleibt bestehen. Und ist ein Anspruch an den Rohstoffexport, den man zu betreiben gedenkt. Und der ist dafür eine sehr prekäre Geldquelle zum Decken dieses Devisenbedarfs. Der ist eine sehr prekäre Geldquelle, denn von Anfang an müssen solche Rohstoffländer, sie müssen, was sie wollen, Rohstoffe exportieren. Sie starten ja mit dem Devisenbedarf, treten also als Länder an, die verkaufen müssen, um sich überhaupt die Mittel zu beschaffen, ihr Land für diese Sorte ökonomische Erschließung zurechtzumachen. Die Käuferseite von Rohstoffen ist anders. Die Rohstoffe importierenden Dollarkapitale, Eurokapitale, die machen ihre Nachfrage streng abhängig von ihren Rentabilitätskalkulationen. Nachfrage nach dem Zeugs, die ist abhängig von den in den kapitalistischen Metropolen gerade produzierten Konjunkturlage. Hat mal Boom, hat mal Krise. Die Nachfrage nach Rohstoffen, die wird nach Rendite-Gesichtspunkten von den benutzenden Kapitalen gesteuert. Die senken dauernd, so gut sie können, ihre Rohstoffkosten. Senken sie durch Kapitaleinsatz in ihrer Produktion für ökonomischere Verwendung von Rohstoffen, für das Entwickeln und Einsetzen kostengünstigerer Ersatzstoffe, für das Erschließen neuer Rohstoffquellen und so weiter. Die Nachfrager sind die Marktmacht am Rohstoffmarkt. Und so schwanken, das ist ein allgemein bekanntes Phänomen, schwanken erstens Rohstoffpreise dauernd mit den Geschäftszyklen in den Kapitalmetropolen, sind sehr unzuverlässige Einnahmen für die Rohstoffländer und tendenziell sinken sie wegen der genannten Bemühungen mit überlegener Kapitalmacht in den Metropolen für ihre Produktion die Rohstoffkosten zu senken. Das führt in Rohstoffländern dazu, dass die untereinander und gegeneinander konkurrieren, um die für sie unbedingt nötigen Erträge zur Deckung ihres Devisenbedarfs. Das tun sie mit dem Versuch, bessere Erlöse durch das Angebot höherer Mengen zu erzielen. Und genau damit stellen sie in ihrer Konkurrenz gegeneinander für die Abnehmerländer eine Marktlage her, die die zu Preissenkungen ermächtigt. Das führt viertens auf breiter Front zu einem Resultat. Rohstoffländer starten mit ihrem Devisenbedarf, müssen verkaufen für ihren Devisenbedarf, und machen eine Weltmarktkarriere zu Schuldenländern. Muss ich wieder mal erläutern, was sind eigentlich Schuldenländer? Schuldenländer sind nämlich gar nicht die Staaten mit den höchsten Schulden. Aber dann wären die USA das Schuldenland Nummer 1. Schulden sind nicht mal die Staaten mit den höchsten Auslandsschulden. Auch da müsste ich wieder als erste Adresse die USA sagen. Schuldenländer, das sind Staaten, die Schulden haben, aber etwas anderes nicht haben, nämlich auf ihrem Territorium unter ihrer Hoheit einen Kapitalismus, dem es gelingt, aus solchen geliehenen Kredit Kapitalwachstum zu machen, aus dem sich dann auch die Schulden bedienen lassen. Schuldenländer, das ist wieder so ähnlich wie Rohstoffländer, sind ernstlich Nationalökonomien, die haben nur Schulden, aber Probleme mit der Quelle, Schulden zu bedienen. Dann haben sie ernstlich nur Schulden und Rohstoffreichtum. 1999 hat der Gegenstandpunkt mal einen Artikel veröffentlicht, ich glaube, der ist auf dem Zettel auch angepriesen. Da ist nämlich mal was erläutert worden zu diesem Schuldenerlass, den die G7-Staaten gemacht haben. Für eine ganze Kategorie von Staaten, nämlich diese High-Debted-Dingsbums-Countries. All die Hochverschuldeten. Was wirklich klasse war damals, was diese G7-Staaten da gemacht haben, was sehr aufschlussreich war. Die haben ernstlich die gesamte Nationalökonomie von Ländern diesen Typs durch eine einzige Kennziffer charakterisiert und dann nochmal in zwei Klassen geteilt. Die Kennziffer hieß das Schuldenexportverhältnis. S zu E. Wir haben auch noch ein Wort, das spielt übrigens jetzt in dieser Europa-Euro-Debatte auch wieder eine Rolle, dafür entwickelt, was sie da eigentlich messen. Bei dem Verhältnis von Schulden zu Export messen sie die Schuldentragfähigkeit. Wie sehr ist das Land in der Lage, seine Schulden zu tragen? Das war die alles charakterisierende ökonomische Kennziffer für diese Staaten. Und die Unterscheidung, die sie da damals gemacht haben in der G7-Konferenz, hieß, wenn die Schulden kleiner als der Export sind, also ist S zu E kleiner, dann können diese Staaten ihre Schulden ruhig weiter bedienen. Dann ist ja die Schuldentragfähigkeit soweit in Ordnung. Müssen wir aber feststellen, es gibt die zweite Klasse, S ist größer als E, also die Schulden sind größer als die Exporterlöse, also der Schuldendienst meinen die damit immer. Ne? Dann sind wir so realistisch und erlassen denen ein paar Schulden, damit die Schuldentragfähigkeit bei ihnen wieder hergestellt ist. Es ist wirklich eine sehr prosaische Bestandsaufnahme über das, was Jahrzehnte Entwicklung von Ländern zu Rohstoffländern hinterlässt. Die sind charakterisiert im Weltmarkt durch diese eine Kennziffer. Und das ist dann eben das fertig entwickelte, das wirklich bis zum Ende entwickelte Rohstoffland. Das ist ein Land, das seine Rohstoffe exportieren muss, genau genommen exportieren lassen muss, weil es Schulden bedienen muss. Deswegen muss es auch Rohstoffland bleiben, damit es Schuldenland bleiben kann. Ein letztes zur Charakterisierung dieser Länder und zu ihrer Karriere. In diesen Ländern mit dieser Karriere zum Rohstoffland sind sehr mächtige Gründe für zwei Folgewirkungen installiert. Zum einen für die Folgewirkung, zu diesen Ländern gehört ziemlich oft ein ziemlich blutiger interner Machtkampf. Und zum anderen, in diesen Ländern herrscht Massenelend. Warum ist beides so? Zum Ersten. Ja, wenn dieses auswärtige Geld, die Devisen, die man mit Rohstoffen, mit Rohstoffgeschäft irgendwie am Weltmarkt ergattert, dass man im Verkehr mit den Rohstoffkonzernen und mit auswärtigen, geschäftsmäßigen oder auch staatlichen Kreditgebern ergattert. Wenn das eigentlich die einzige und entscheidende kapitalistische Bereicherungsquelle im Land ist, dann dreht sich alle politische Konkurrenz in einem solchen Land darum, wer darauf den Finger hat. Dann ist das das sogenannte politische Leben in diesem Land. Dann gibt es Gefolgschaftsverbände, Gefolgschaftsgruppen hinter Leuten, die da die Konkurrenz gegen andere ausfechten. Wer kommt an diese auswärtige Quelle von Geld dieser Nation heran? Darum dreht sich alle politische Gefolgschaftstreue politischen Führern gegenüber. Darum dreht sich deren Konkurrenz. Die Konkurrenz der Leute, die auf diese Weise überhaupt etwas an Macht für sich, für diesen Kampf mobilisieren können. Und so sieht das dann auch aus. Jetzt ist gerade mal wieder im Kongo so eine Runde entschieden worden. Es hat sich mal wieder die kongolesische Zentralregierung da durchgesetzt und hat diese Tutsi-Miliz erledigt, aus dem Verkehr gezogen. Demnächst geht dann die nächste Runde los, das steht jetzt schon in der Zeitung. Die andere Seite mit dem Massenelend. Das ist genauso eine ziemlich systematische Wirkung in diesen Ländern. Denn diese Benutzung des Landes für Rohstoffökonomie, für Minen, Transportwege und für die Plantagen für agrarische Rohstoffe für den Weltmarkt, diese Benutzung führt dazu, dass den Menschen, die dort in einer ziemlich wenig produktiven, also sehr naturabhängigen Art und Weise ihre Subsistenz gefristet haben, diese Naturbasis ihrer Subsistenz einfach mit Gewalt entrissen wird. Die werden dort verdrängt. Dann geht deren Subsistenz nicht mehr. Dann sind sie entwurzelt und des einzigen Mittels, das sie überhaupt hatten, eben eines Stückchens irgendwie benutzbaren Landes beraubt, treiben sich durchs Land, werden konfrontiert damit, dass andere Lebensmittel in diesem Land längst unter das kapitalistische Regime gestellt sind, dass man sie kaufen muss. Soweit reicht nämlich der Kapitalismus auch in Rohstoffländern, sodass sie jetzt eigentlich Geld verdienen müssten. Nur eine Rohstoffökonomie, und das ist die Ökonomie in ihren Landstrichen, hat für diese entwurzelten und von ihrer Subsistenz getrennten Menschen als Arbeitskraft überhaupt keine Verwendung. Die sind nur störende Überschussbevölkerung. Und wenn sie Glück haben, wird ihnen das nicht auch noch von der Zentralgewalt oder von diesen Söldnerarmeen von Rohstoffkonzernen gewaltsam mitgeteilt, dass sie dort, wo sie sich gerade aufhalten, stören. Dann hungern sie nur. Da könnte man übrigens jetzt schnell das Thema anschließen, was an Lampedusa wirklich zu klären wäre. Wo kommt es eigentlich her, dass es offenbar ganze Kontinente von Hunderttausenden Menschen gibt, die auf der Flucht sind? Hier kommen ja dann am Ende immer bloß ganz wenige überhaupt an. So, das macht jetzt eigentlich den Typus Rohstoffland fertig. Auf Rohstoffexport und Schuldendienst ist die Herrschaft dort festgelegt, und in diesen Ländern gibt es ein wüstes, politisches Ringen um die Partizipation an den Erträgen dieser Wirtschaft und vor allen Dingen ein wüstes Massenelend von Leuten, die wirklich in den Weltmarktstatus einer kapitalistischen Überflussbevölkerung absoluten Typs befördert sind. Komme ich zu meinem dritten Punkt. Warum gibt es eigentlich in solchen G7-Ländern, in Deutschland, in den europäischen Staaten eine eigenständige Politik mit Ministerien, die den Arbeitstitel wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben? Von dem, was ich da eben erklärt habe, über das, was die Entwicklung von Staaten zu den Rohstoffländern der kapitalistischen Exportnationen anrichtet, von der Erklärung dessen, wollen Politiker wie deutsche Entwicklungsminister wie dieser Niebel nichts wissen. Das interessiert sie auch nicht, da kämen sie als Urheber der Lage vor. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind ihnen aber sehr wohl bekannt, vollkommen bekannt, aus deren Quellen zitiere ich ja unter anderem. Und die Ergebnisse, als vorfindliche Faktenlage, die beschönigen solche Rohstoffstrategen und Entwicklungspolitiker auch überhaupt nicht, sondern die schildern sie in ihren Strategien und auch Hochglanzbroschüren. Da wird schon berichtet von den in solchen Landstrichen üblichen brutalen Gewalteinsätzen gegen Bevölkerung. Da wird berichtet von dem blutigen Machtkampf um Pfründe in der Exportwirtschaft. Die Schuldenfalle ist bekannt. Die machen ja sogar manchmal ein G7-Treffen nur mit dem Thema. Und das ist gerade unter diesem Typus von Staaten, die ich Rohstoffländer charakterisiert habe, mittlerweile auch immer mehr den Typus überhaupt kaputtgehende, zerfallende Staaten gibt. Oder auf amerikanisch Failed States. Das habe ich auch von denen, das wissen die nämlich. Ich sage mal nur so ein Beispiel, es steht übrigens in so einer Rohstoffstrategie drin. Wie die das dann beschreiben, zur Kenntnis nehmen und zur Kenntnis bringen. Rohstoffreichtum kann auch zu Korruption führen. Mitunter werden damit bestehende Konflikte finanziert oder neue bewaffnete Konflikte ausgelöst. Das ist gekonnt gelogen, weil es sind natürlich nicht die Rohstoffe die Ursache, sondern es ist das Geschäft mit ihnen die Ursache und die daran hängende Finanzierung dieser Staaten. Aber trotzdem, das nehmen sie eben zur Kenntnis, weisen ihre Urheberschaft weit von sich, werfen sich aber sofort auf die Aufgabe für die Betreuung der Folgen, melden sie schon eine Zuständigkeit der Metropolenstaaten an. Dafür, wie gesagt, haben sie ein eigenes Ministerium. In Deutschland heißt das eben Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wobei geht es da, wenn diese Länder die Folgen dessen politisch betreuen, was ihre Benutzung dieser Landstriche als Rohstoffländer anrichtet? Wie gesagt, für die Ursachen selber erklärt man sich nicht zuständig. Das weist man übrigens damit zurück, dass man sagt, was sollen wir denn in der Frage Verursacher sein? Wir sind die Einzigen, die diesen Ländern etwas gewähren. Wir kaufen ihnen doch sogar was ab. Wir sind die Einzigen, die diese Länder mit Geld ausstatten und ohne Geld geht doch nichts. Und wir zahlen sogar den Weltmarktpreis. Das ist doch der einzig Gerechte. Damit haben Sie Folgendes hingekriegt. Ideologisch und propagandistisch wird das von Ihnen angerichtete Konkurrenzergebnis dieser Länder als Schuldfrage bilanziert. Wir bezahlen die. Wenn es in den Ländern so schlecht zugeht, dann liegt das daran, dass Rohstoffländer nicht mit Geld umgehen können. Das versickert in diesen korrupten Eliten. Das ist der Schuldvorwurf an die. Dabei, das steht jetzt wirklich im Gegensatz zu dem kleinen Versuch, den ich gemacht habe, der ganze Geldstrom, den es in diese Länder gibt, ist nichts anderes als die politische Bezahlung der dortigen Eliten dafür, dass die sicherstellen, dass man zu den ökonomisch gewünschten Bedingungen an die Rohstoffe dort kommt. Das ist der Begriff der Zahlung an diese Länder. Sagt der Marxist dazu, die kriegen eine Rente. Aber für die Schuldzuweisung ist es, das ist sowas wie Korruptionsgeld, jedenfalls in deren Händen geworden, passend für den Fortgang. Wenn man nämlich diese Definition fertig hat, bei denen stimmt was nicht, dann steht fest, was aus denen geworden ist, Rohstoffländer, Schuldenländer, das soll auch so bleiben. Das wird betreut, aber es wird ergänzt und das wird immer wichtiger in der sogenannten Entwicklungspolitik, um eine einzige Form des Hineinregierens in diese Länder, die sich wirklich an die Devise hält. Diese Länder haben gefälligst stabil mit dem zurechtzukommen, was wir ihnen zahlen. Das steht in solchen Rohstoffstrategien und in solchen entwicklungspolitischen Strategien als Grundsatz hin, die sollen mal ihre Einnahmen offenlegen. Sonst können wir mit denen nicht mehr so freundlich weitermachen wie bisher. Also da kommen wirklich die imperialistischen Politiker daher, wie die Buchhalter. Man muss den Einnahmemanagement beibringen. Das habe ich nicht erfunden, das steht in diesen Dingern drin. Länder sollen gefälligst, das ist die Stoßrichtung heutiger Entwicklungspolitik, diese Länder sollen gefälligst die herrschaftliche Verwaltung, die das Rohstoffgeschäft braucht, mit dem Geld zustande bringen und stabil erledigen, das der Weltmarkt für sie abwirft. Das ist auch der neue Vertragsstatus zwischen denen und der Europäischen Union. Früher hat die Europäische Union noch für erforderlich gehalten, Abkommen mit denen zu schließen, Stabex, Minex hießen die, wo so über solche Pufferfonds zumindest eine gewisse Stabilisierung der Rohstoffeinnahmen über ihre konjunkturellen Schwankungen hinweg gemacht worden. Jetzt gibt es ein neues Abkommen, das löst dieses Lomé-Abkommen ab, das Cotonou-Abkommen, da ist es nicht vorgesehen. Da ist der eisenharte Standpunkt dieses Abkommens, die haben mit den Einkommen, so wie der Weltmarkt sie hergibt, auszukommen. Und die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, die man ihnen noch beibringt, ist, wir regieren in eure Haushalte rein und zeigen euch, wie man anständig mit Geld umgeht. Analog ist übrigens das, was es überhaupt noch als Entwicklungshilfe für die Menschenmassen da unten gibt. Das ging los mit dem schönen Grundsatz, Hilfe muss angepasst sein. Angepasste Hilfe. Das ist eigentlich was Zynisches. Hilfe muss angepasst sein. Hilfe soll eigentlich Leuten aus der, also dem Begriff nach, soll das Leuten aus der schlechten Lage, in der sie sind, raushelfen und in eine andere Lage. Der Grundsatz der angepassten Hilfe heißt, die muss auf die Scheißlage passen, in der die sind und bleiben. Und so ist es auch. Was dort heutzutage an Massenunterstützung noch ist, es ist wirklich, man hilft diesen Menschen beim Armsein und Hungern. Auch da eine Fußnote zu Lampedusa. Sie kriegen sogar in der Frage noch eine Steigerung hin. Was heißt denn eigentlich das, was jetzt so ein bisschen manchmal durch die Presse geistert? Ja, eine Hilfe braucht es für diese Landstriche schon noch. Wir müssen was gegen die Fluchtursachen tun. Das ist richtig, die Hilfe muss dafür sorgen, die Leute in den Landstrichen zu halten, wo sie sich aushalten. Das ist eigentlich der Begriff heutiger Entwicklungszusammenarbeit mit diesen Rohstoffländern. Der beseitigt nicht die Probleme dieses Typs von Staaten, sondern der erhält sie in dem Status, in den man sie hineinentwickelt hat, Rohstoffländer und Schuldenländer. Er beseitigt schon gar nicht die Existenznöte der Völker dort, sondern deutsche, europäische Politik betreut die Probleme, die diese Länder und ihre entwurzelten Menschenmassen uns machen. Staaten wie Deutschland machen. Dieses gute Regieren, das da immer proklamiert wird, das verlangt von den Rohstoffländern, sie sollen gefälligst bei sich Ordnung halten mit diesen reduzierten Finanzmitteln, die auf dem Weltmarkt überhaupt noch zu verdienen sind. Die nationalen Regierungen sollen sich darauf einstellen, dass es bei ihnen ist und bleibt, wie es ist. Also sollen sie sich auch auf diesen Zustand ihres Staatsvolks einstellen, als eine Masse überflüssiger Menschen, die aber in ihrer Ansässigkeit gefälligst in Ordnung zu halten sind. Und dann gibt es eben noch, ach na, das lasse ich weg.
Vielleicht mal eine kleine Anmerkung noch dazu. Jetzt gerade bei diesem Lampedusa ist ja diskutiert worden und es ist gesagt worden, die Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Und das war ja, wenn man da genau hingeguckt hat, es war gar nicht schwer, gar nicht irgendwie das Programm. Wir müssen dafür sorgen, dass die gar keine Gründe mehr haben, zu fliehen. Also die elende Lage soll beendet werden. Klammer auf, und bis dahin können sie ja ruhig kommen, Klammer zu. So und so keine gemeint. Aber Fluchtursachen bekämpfen war die Aufsicht, die Grenzziehung, das Militär, das diese entwurzelten Menschen dort behält und sie nicht rauslässt, das muss gestärkt werden. Die sollen ja Geld kriegen für Grenzziehungen und für Überwachungstechniken.
Ja, und zum Teil einfach für riesige Menschenmassen auf Dauer in Flüchtlingslagern zu halten. Und zwar einfach als Dauereinrichtung. Also das ist sozusagen die soziale, humane Seite der Maßnahmen, die du sagst. Einen kleinen Punkt, den tippe ich nur an, auch da gibt es einen interessanten Artikel im Gegenstandpunkt und ich soll ja zwischendurch auch immer mal Reklame machen, spielt auch in diesem Artikel von dem Schuldenersatz eine Rolle. Also wenn Schuldenerlass eine Rolle, ja, wenn das so jetzt mittlerweile die Hauptrichtung von wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung ist, in diese Länder reinzuregieren, dass sie gefälligst mit ihren begrenzten Mitteln ihre Ordnung aufrechterhalten, dann stellt sich eine solche Politik auch darauf ein, dass daran Staaten zerbrechen. Dass die es mit den Mitteln nicht mal hinkriegen, wirklich so etwas wie ein flächendeckendes Gewaltmonopol, also es ist nichts nichts zu Rühmendes, aber wenn es nicht da ist, das ist auch nicht besser in solchen Landstrichen, hinkriegen, da stellen die sich einfach drauf ein in den westlichen Ländern. Und dafür gibt es mittlerweile ein Verfahren, dann erledigt man die Ordnungsaufgaben eben an diesen Staaten vorbei. Die eine Seite davon ist, man stellt sich darauf ein, dass der Rohstoffexport mit Ordnungsgruppen der entsprechenden Konzerne erledigt wird. Da gibt es eine florierende Industrie von Werkschutz und Söldnerarmeen. Und das andere ist, wenn die Staaten nicht im gewünschten Sinne diese entwurzelten Überschussmenschenmassen auf den unbrauchbaren Landstrichen festkleben können, wenn die Staaten das nicht hinkriegen, dann gibt es da ein breites Betätigungsfeld für Nichtregierungsorganisationen. Dann machen die es eben. Das nimmt industrielle Ausmaße an, das Nichtregierungsorganisationswesen, das damit beschäftigt ist, die überflüssig gemachten Menschenmassen irgendwo dort zu verstauen und aufzupassen, dass die uns nicht den AIDS in unsere Sozialsysteme einwandern. Ja, so reden die ja drüber. Und die machen das dann auch. Es ist wahrscheinlich übrigens für so afrikanische Staatschefs das Allerschlimmste an ihrer Lage, dass dann allen Ernstes an ihrer souveränen Hoheit vorbei dort unten interveniert wird. Aber das ist, jetzt komme ich zu meiner kleinen Zwischenbilanz. Genau dieses Verhältnis ist eigentlich das, was in diesem Eingangszitat die stabile Versorgung auf dem Weltrohstoffmarkt genannt wurde. Das ist ja das fertige Verhältnis, wo die Exportnationen kriegen, und zwar billig kriegen, was ihre Weltmarktfabriken brauchen. Und die Rohstoffländer mit sparsamen Einnahmen abgespeist sind und politisch darin betreut und beaufsichtigt werden, dass sie mit denen bei sich die Ordnung eines Rohstofflandes aufrechterhalten. Das ist der fertige Entwicklungszustand, das ist der stabile Weltmarkt, der ist ja nun wirklich sehr stabil, weil diesen Ländern bleibt ernstlich nichts anderes übrig, als ihr Zeugs zu exportieren. Wir haben ja die Erlöse davon für den Schuldendienst schon für die nächsten Jahrzehnte verpfändet. Und das ist im Übrigen auch der Standpunkt der humanitären Betreuung von diesen Staaten, dass das eben der Zustand ist, auf den man sich einstellt. Ich zitiere daraus mal aus einer Quelle, die so schön klar macht, man geht davon aus, das ist und bleibt so. Das sind die UN-Millenniumsziele. In diesen UN-Millenniumszielen, kann sich jeder aus dem Internet angucken, wird eine eigentlich sehr aufschlussreiche Zukunftsbilanz dieser Staaten, also das soll ja in diesem nächsten Millennium da alles so werden, also bleiben. Und es geht so, einerseits steht da drin, was soll da rauskommen für die? Ein offenes Handels- und Finanzsystem, das auf festen Regeln beruht, vorhersehbar ist und nicht diskriminierend wirkt, diskriminierend vor allen Dingen für unsere Exportnation, soll weiter ausgebaut werden. Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigen und mittleren Einkommen müssen durch Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene umfassend und wirksam angegangen werden. Jetzt kommt ein schöner Satz. Damit ihre Schulden auf lange Sicht tragbar werden. Das sind die Jahrtausendziele für diesen Typus von Staaten. Und für die Menschenmassen dort wird aufgeschrieben, was muss da in den nächsten Jahrhunderten passieren? Extreme Armut und Hunger beseitigen. Die Kindersterblichkeit senken. HIV, AIDS, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen. Also das ist das Bild einer überflüssigen, darbenden und durchseuchten Bevölkerungsmasse, die als solche betreut wird. Ja, das ist eigentlich die fertige Weltmarktordnung für die westlichen Staaten. Das ist eine zuverlässige Einordnung dieser Rohstoffländer als unsere Lieferanten. Und um dieses Verhältnis haben dann eben die kapitalistischen Weltmarktnationen untereinander konkurriert. Und zwar wirklich nur untereinander. Also wenn es da in der Frage offene Fragen gab, dann haben die die untereinander aufgeworfen. Diese Drittweltländer hatten in dieser Frage nichts zu melden. Und jetzt passiert was. Plötzlich, so ab 2006, macht sich in dieser Ordnung das Gerede breit, da reiße ein, dass es gestörte Weltmärkte gibt, dass es einen verzerrten Wettbewerb gibt, dass Landgrabbing unterwegs wäre und so weiter. Wofür stehen diese besorgten Meldungen und Anklagen? Gar nicht mal, das behaupten diese Rohstoffstrategen gar nicht, dass es irgendwelche Rohstoffe nicht mehr gibt für sie. Oder dass die Preise davon so explodieren, dass sie Rentabilitätsprobleme kriegen. Die Anklage ist viel prinzipieller und es ist sehr aufschlussreich. Ich lese mal aus der europäischen Rohstoffstrategie vor. Die stark gestiegene Nachfrage nach zahlreichen wichtigen Industrierohstoffen hat allerdings dazu geführt, dass verschiedene Länder handelspolitische Maßnahmen, unter anderem Exportzölle, Exportquoten, Importvergünstigungen ergriffen haben, die die jeweilige heimische Industrie begünstigen und damit den internationalen Wettbewerb verzerren. Also die Verzerrung geht von der Nachfrage nach Rohstoffen aus. Und wer ist daran schuld? Schwellenländer, die als neue Exportnationen ins Geschäft eintreten und ihrerseits für sich Rohstoffe aus diesen Ländern beziehen wollen. Es ist übrigens sehr charakteristisch, dass diese Rohstoffstrategen aus Europa die Nachfrager ins Visier nehmen. Kein Wunder, die Anbieter hatten sie ja im Sack. China aber, solche Länder, andere zahlungsfähige Nachfrager, Indien, diese BRIC-Länder und so, die eröffnen, und jetzt komme ich zu der Verzerrung, was ist eigentlich die Verzerrung? Die eröffnen diesen so schön eingetopften Rohstoffländern Alternativen. Sodass die glattweg bei ihren Exporten auf gewissen Bedingungen plötzlich bestehen können. Das ist die von Deutschland und Europa da inkriminierte Störung. Die Weltrohstoffmärkte sind für Deutschland und den Westen nicht mehr länger einfach in ihrem Griff. Und insofern sind die nicht mehr automatisch ihre, wie sie das nennen, langfristige Versorgungssicherheit, sondern es kommt auf den Rohstoffweltmärkten zu etwas wie offene Konkurrenz. Die werden echt Märkte. Nicht ihre Märkte, sondern Märkte, in der es eine offene Frage ist, wer da mit den besten Angeboten für sich das Beste rausholt. Und man merkt, die ganze Perspektive ist die vorher fertig entwickelte und eingerichtete, der Rohstoffmarkt gehört uns. Deswegen werden, das ist ganz lustig, ganz marktwirtschaftskonforme und übliche Praktiken in diesem System des Weltmarkts plötzlich zum Gegenstand des Anstoßes, wenn sie von Ländern betrieben werden wie China. Was ist denn das, was da bei China unangenehm in den Blick fällt? China kauft. China kauft Rohstoffe und zwar echt in Massen. Und China kann das. China hat offenbar weltmarktgängiges Geld in Massen. Aus seinen Weltmarktüberschüssen. Und tritt jetzt für die Ausweitung dieser Position im Weltmarkt als Nachfrage im Rohstoffweltmarkt an. Manchmal wird sogar berichtet, die Chinesen geben nicht nur gute Dollars und Euros und so weiter in Afrika an, um an ihre Rohstoffe zu kommen. Denen gelingt es sogar, was uns auch immer gelungen ist, dass kaum, dass die Dollars da in Afrika sind, sie schon wieder nach China zurückfließen, weil sie nämlich auch dieses recyceln können und mit T-Shirts und Transistorradios und so das Zeugs dann gleich wieder einnehmen, was sie für die Rohstoffe bezahlt haben. Die sollen sogar ganz besonders in der Lage sein, für diese mikrozahlungsfähige Kundschaft in Afrika das richtige Angebot zu machen. Das Unerträglichste aber, das zitiere ich jetzt wieder. Schwellenländer verfolgen zunehmend Wirtschaftsstrategien, die auf den Schutz ihrer Rohstoffbasis gerichtet sind, um ihren eigenen nachgelagerten Industriezweigen Vorteile zu verschaffen. Also die kaufen nicht nur da unten, die stellen auch noch sicher, dass sie morgen auch noch dort unten kaufen. Und jetzt kommt das ganz Unerträgliche, wofür kaufen sie? Damit sie bei sich zu Hause in China in ihren nachgelagerten Industrien kostengünstig produzieren können und dann am Ende damit Weltmarktvorteile haben. Was haben diese Länder? China hat eine erstens Rohstoffstrategie und zweitens ausgerechnet die einer Exportnation. Das kommt den etablierten Nutzern, die genau diesen Standpunkt zum Weltmarkt haben, konkurrenzlerisch in die Quere. Nicht nur das, die kaufen nicht nur. Die machen sogar den Übergang zum Investor. Die kaufen sich in Afrika in Minen ein. Nicht nur in Afrika. Die kaufen sich in große Landflächen für Biorohstoffe dort ein. Und wenn China das macht, entsteht in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion ein neuer Begriff, Landgrabbing. Bei denen ist investieren nämlich Landraub. Zitat, Schwellenländer verfolgen gegenüber rohstoffreichen Ländern auch Strategien, mit denen sie offensichtlich darauf abzielen, privilegierten Zugang zu deren Rohstoffvorkommen zu erhalten. Ja, Zugriff mittels Kapital auf Land, das machen die. Ich lehne mich mal kurz zurück und gehe aus der Konkurrenz daraus. Da kann man natürlich das schon eine Schweinerei finden, was dann passiert, ja. Das ist härtester Kapitalismus. Die Privatmacht, in denen ist es ein bisschen staatskapitalistisch bei China, aber die Kapitalmacht von Geld ist in der Lage, sich exklusiven Zugriff einfach auf ein Stück, der Markt hat das genannt, Erdball zu verschaffen. Monopolbesitz an einem Stück Erdball, um ihn eben als Grund für Rohstoffe zu nutzen. Aber hier ist ja das ganze inkriminiert ausschließlich aus der Perspektive des Konkurrenten und hat deswegen auch komische Züge. Was bitteschön soll eine Kapitalinvestition denn sonst bewirken als exklusiven Zugriff auf ein Stück Land und dessen Früchte? Das ist doch das Prinzip von Privateigentum. Von Chinesen aber ausgeübt, ist es ein Rechtsbruch. Privileg meint nämlich das Gegenteil von Leg, ja? Also Lex. Ein Privileg ist wörtlich übersetzt ein Raubrecht. Was die leicht komischen Züge dieses konkurrenzlerischen Beurteilens der chinesischen Rohstoffstrategien anbelangt, vollständig macht, damit aber auch ins Ernste rüberführt, ist, dass man kaum, dass so etwas bei China festgestellt wird, man bei den deutschen Rohstoffstrategien sofort lesen kann, genau das brauchen wir jetzt auch. Deutschland muss sich selber exklusiven Zugriff sichern. Jetzt kommt wieder so ein Argument der dritten Art. Das kommt nicht etwa von Kapitalismus, sondern von Natur. Denn, heißt das Argument, Böden seien nicht beliebig vermehrbar. Ich mache aber das Sündenregister noch fertig. China stört nämlich in Afrika die westliche Konkurrenz gar nicht bloß ökonomisch, sondern ins Auge gefasst wird auch, die sind politische Konkurrenten dort. Zitiere ich mal zwei Sachen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das eine von 2012. China ist zu einem wichtigen Geberland von Entwicklungshilfen geworden. Mit 110 Milliarden Dollar soll die Volksrepublik schon mehr Geld verliehen haben als die Weltbank. Doch unklar ist, zu welchem Preis. Weil aber zumindest ein Teil der chinesischen Hilfe an Militärregimes und Diktaturen fließt, wird die Pekinger Vergabepolitik im westlichen Diskurs häufig als Schurkenhilfe bezeichnet. China stellt, anders als die westlichen Länder und der Internationale Währungsfonds, offiziell keine politischen Bedingungen an die Empfängerländer. Wie in der Außenpolitik verfolgt die Volksrepublik China in der Entwicklungshilfe eine Politik der Nichteinmischung. Das wird diesem Land übel genommen. Anderes Zitat: Dabei bedient sich China zur Sicherung von Marktzugängen Methoden, die von den Europäern in den 70er Jahren praktiziert worden waren und heute als politisch unkorrekt gelten. China stellt keine Forderungen nach guter Regierungsführung oder Transparenz. Die chinesischen Verhandlungsführer haben keine Probleme damit, Abschlüssen mit Geldzuwendungen nachzuhelfen. Hauptsache, man bekommt den Fuß in die Tür. Das ist von 2006. Das ist einerseits offenherzig, andererseits aber total verlogen. Es ist doch gar nicht so, dass irgendwann im Westen beschlossen worden wäre, das ist aber jetzt politisch unkorrekt, bei Diktatoren Verträge abzuschließen, indem man die schmiert. Europas Rohstoffländer hatten es hingekriegt, sich sowas ersparen zu können. Die Abhängigkeit der Länder war so eingerichtet, dass die echt Bestechungsgelder nicht mehr brauchten. Dass sie sogar was anderes eingerichtet hatten. Sie konnten mit politischer Macht in diese Länder hineinregieren und denen auch noch vorschreiben, wie die mit ihren kargen Weltmarkterlösen gefälligst bei sich zu Hause Politik zu machen haben. Und jetzt das. die von den westlichen Gläubigern so schön erfolgreich hergestellte Kreditnot dieser Länder nutzt die Volksrepublik China einfach schamlos aus. Dabei schenken die Chinesen denen echt nichts, die spendieren denen auch bloß Kredit. Dann haben auch die bei China Schulden. Aber das Ärgerliche ist, jetzt haben sie bei China Schulden und China ist der Gläubiger. Und China hat einen gewissen Erfolg, weil es allen Ernstes gewisse imperialistische Erpressungen diesen Ländern gegenüber unterlässt. Und die westlichen Rohstoffstrategen machen das glatt zum Vorwurf. Es ist theoretisch natürlich absurd, einem Staat vorzuwerfen, dass er etwas nicht macht. Aber es ist ganz bitter ernst, weil nämlich die europäischen Strategen an der Stelle China etwas nicht durchgehen lassen wollen. Nicht bloß seinen ökonomischen, geschäftlichen Erfolg als Kreditgeber, sondern diese Störung ihres eingerichteten, ihres eingeschliffenen Ordnungsregimes über den Rohstoffweltmarkt und dessen Länder. Was die stört, ist, dass das Erpressungsverhältnis, zu dem sie es gebracht hatten, durch solche Konkurrenz durch China ein bisschen gelockert wird. Ein Zitat aus der FAZ, diesmal von 2008. Ist China dabei, Afrika zu übernehmen? Der senegalesische Präsident Abdoulaye Wade, den gibt es nicht mehr, jedenfalls machte in einem Beitrag für die Londoner Financial Times zu Beginn des Jahres eine einfache Rechnung auf. Mit der Weltbank muss er bis zu fünf Jahren über die Finanzierung von Infrastrukturprojekten verhandeln. Mit den Chinesen hätten die gleichen Verhandlungen genau 3 Monate gedauert. Und darauf komme es an. Afrika braucht Infrastruktur, nicht morgen, sondern heute. Und die Chinesen liefern. Ja, das ist ein Dokument, was dieser FAZ nicht etwa auffällt unter dem Gesichtspunkt, na endlich kriegt Afrika mal was, sondern so leicht kriegen die jetzt was und das versaut ihre Kondition. Ja, damit komme ich zu meinem abschließenden Kapitel, wo ich noch ein bisschen was erzählen will. Was unternehmen Sie denn jetzt? Denn diese ganze Verurteilung des Konkurrenten ist halt die ideologische und auch politisch-öffentliche Begleitmusik dazu, dass sie wirklich ihrerseits einen neuen Konkurrenzkampf aufnehmen. Wo man übrigens auch jetzt Klartext reden kann, der findet statt unter wörtlich Zugriff auf Rohstoffe. Also nochmal so eine Widerlegung, dass die sich in ihrem Weltmarkt auf Liberalismus und Markt verlassen. Die bekennen sich zum politischen Zugriff. Die bekennen sich dazu, dass sie als Staaten die neu eingerissene Marktlage politisch mit Macht, mit Einfluss korrigieren wollen. Was unternehmen sie? Das geht los mit einer Selbstkritik. In diesen rohstoffstrategischen Papieren kritisiert sich Europa und kritisiert sich Deutschland, man hätte sich viel zu sehr auf die Versorgung durch die Märkte in Sachen Rohstoffen verlassen. Das stimmt nicht ganz, man hat eben nicht auf die Märkte gesetzt, sondern auf die eingerichtete, politisch abgesicherte Abhängigkeit dieser Staaten, auf deren Erpressbarkeit. Aber das steht eben für dieses Programm, da muss nachgelegt werden und die deutsche und die europäische Politik legt auch nach, die mobilisieren öffentliche Finanzen und die lenken privates Kapital, um wirklich zu Änderung der Konkurrenzverhältnisse an den Rohstoffmärkten zu kommen. Zum Beispiel sowas. Da ist Selbstkritik und Vorhaben gleich zusammengefasst. Aus der deutschen Rohstoffstrategie. Die deutsche rohstoffverarbeitende Industrie ist in den 1990er Jahren fast vollständig aus dem internationalen Bergbau ausgestiegen. Unter derzeitigen Marktbedingungen ist der Wiedereinstieg in produzierende Rohstoffgewinnungsprojekte nach Angaben der Wirtschaft aufgrund der hohen finanziellen Hürden für die deutsche Industrie nur schwer realisierbar. Gleichwohl muss aus der Sicht der Bundesregierung dieser Weg in die Rückwärtsintegration eingeschlagen werden. Also das ist, wir müssen das machen, was wir den Chinesen vorwerfen, durch Investitionen in den Rohstoffländern selber, monopolistischen Zugriff auf die von uns verlangten Rohstoffe zu bekommen. Der andere Schritt, diese neue Rohstoffagentur steht dafür, man prospektiert den Globus neu. Man bemüht sich um zusätzliche Rohstoffquellen, alternative Vorkommen. Und zwar richtig mit der marktstrategischen Vorgabe, wir brauchen Diversifizierung der Lieferanten. Das verschärft nämlich deren Konkurrenz. Das stärkt wieder die Käuferposition der Exportnation Deutschland. Und demgemäß werden die alten und die prospektiv neuen Rohstoffländer auch politisch durch die alte Brille neu durchleuchtet. Jetzt schreiben die selber auf. Viele bedeutende Rohstoffvorkommen befinden sich in den Entwicklungsländern Afrikas und anderen Entwicklungsländern. Es empfiehlt sich, die EU-Entwicklungspolitik auf diskriminierungsfreien Zugang der EU zu Rohstoffen auszurichten. Diskriminierungsfrei heißt, ohne Schranken wollen wir da dran kommen können. Zum Beispiel auch frei von Exportzöllen, die sich diese Länder zum Teil meinen, wieder herausnehmen zu können. Erklärtermaßen werden die immer noch bestehenden Zahlungsnöte dieser Länder ganz offen zum Hebel. Und die sagen auch, was sie da machen. Ein Zitat, worauf sie raus wollen. Beispielhaft für die Tätigkeit des Bundesministeriums für Zusammenarbeit im Rohstoffbereich ist die Rohstoffpartnerschaft mit der Mongolei. Das ist übrigens eine von diesen neuen Quellen, die sie da erschließen. Das BMZ fördert die Beratung und Ausbildung bei der entwicklungsorientierten Nutzung der Rohstoffvorkommen in dem ostasiatischen Land. Die Mongolei ist Teilnehmer der Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie. Der Prozess soll dazu beitragen, dass die Einnahmen aus der Rohstoffförderung auf nachvollziehbare Art und Weise in die öffentlichen Haushalte gelangen und dann zur Verminderung der Armut eingesetzt werden. Also man merkt, da kommt überhaupt keine neue Maßnahme zum Tragen. Es ist die von mir vorhin charakterisierte Sorte Stand von Entwicklungspolitik. Kommt gar nicht in die Tüte, dass man wegen der neuen Konkurrenz aus China diesen Ländern neue und größere Zugeständnisse macht, sondern man verschafft sich neue Adressaten, um sie wie gehabt zu rohstoffreichen und armen Ländern zu entwickeln. Aber möglichst exklusiv, und dafür stehen diese Rohstoffpartnerschaften, möglichst exklusiv Deutschland und Europa zugeordnet. Die flankierende Maßnahme dazu ist Erpressung und Drohung. Rohstoffländern, in erster Linie aber vor allen Dingen den neuen Konkurrenten in Sachen Rohstoffnachfrage aus den Schwellenländern, kommen die EUler explizit mit der Androhung von Handelskrieg. Da steht in deren Rohstoffinitiative drin, sie wollen dafür sorgen, dass alle von den Exportländern praktizierten Formen der Preisdiskriminierung bei Rohstoffen im Rahmen von Anti-Dumping-Verfahren behandelt und abgestellt werden. Außerdem stehen die Verordnung gegen Handelshemmnisse und Instrumente wie Schutz- und Antisubventionsmaßnahmen zur Verfügung, um gegen Wettbewerbsverzerrungen im Rohstoffhandel oder ihre Folgen wie Export von nachgelagerten Produkten zu Dumpingpreisen, ja, das ist das vorhin, die Chinesen beziehen zu billig Rohstoffe und können dann ihrerseits Produkte zu Dumpingpreisen exportieren, vorzugehen. Also sie machen wirklich richtig ernst. Insofern ist das Studium von diesen furchtbaren Papieren dann auch mal interessant. Die machen wirklich ernst in der EU und in Deutschland mit diesem Rechtsstandpunkt. Die behandeln das als ein Recht, das sie auf der Welt haben. Bei diesen neuen Konkurrenten wie China seien deren Exporterfolge mittels kostengünstiger Rohstoffe eigentlich unzulässiger Wettbewerb. Den wollen sie vor der Welthandelsorganisation von der WTO, wo sie das hinkriegen, verfolgen. Das verfolgen sie aber auch bilateral. Und vielleicht hat einer von euch das zum Beispiel mitgekriegt, was es da für einen ansatzweise Handelskrieg mit China in Sachen Solarpaneele gegeben hat. Das sind so Maßnahmen, die zu diesem Krams dazugehören. Das ist mal eine kleine Fallstudie, an der man sich klar machen kann, was es wirklich mit diesem freien und friedlichen Weltmarkt auf sich hat. Übrigens haben da die Chinesen, die sich auf diesem Weltmarkt erst durchsetzen wollen, eine Ahnung, wie es um den freien und friedlichen Weltmarkt steht. Da habe ich das Zitat von einem Wirtschaftsprofessor Wang Yuesheng von der Peking-Universität gefunden. Der Mann hat Ahnung. Der sagt über China, der Aufsteiger muss auf dem Rohstoffmarkt mit etablierten Mächten und erfolgreichen Nachbarländern konkurrieren. Diese Ausgangslage führt zu Spannungen und in Zukunft vielleicht zu militärischen Konflikten. Ja, was macht der Mann einem klar? Die wissen, was Weltmarkt ist. Weltmarkt ist dauernd Kampf um die Aufteilung der Reichtumsquellen auf dieser Welt. Und was da gerade läuft, ist eben ein Kampf um Neuaufteilung der Reichtumsquellen für kapitalistisches Wachstum auf der Welt. Das ist Weltmarkt. Von wegen diese Phrase, solange gehandelt wird, kommt der Frieden jeden Tag einen Schritt voran. Der Mann hat vollkommen recht. Das führt zu Konflikten, vielleicht sogar militärischer Art. Damit bin ich durch.
Ja. Mongolei-Zitat, das du gerade vorgetragen hast. Ja. Wird ja auch zu dem Mongolei-Zitat, da kommt ja vor, es soll transparent sein, ein ganz wichtiges Wort, und dass die Gelder, die für diese Deutschland für diese Rohstoffe dann ausgibt, in den öffentlichen Haushalt der Mongolei einfließen sollen, so habe ich es noch verstanden, und darüber ein Beitrag zur Linderung der Armut leisten soll. Also, das ist doch, Also diesen letzten Teil, Linderung der Armut, das macht sich ja immer gut. Zu sagen, das, was wir unternehmen, das ist immer im Sinne der Menschheit unterwegs. Wobei der Punkt der ist, ob da jetzt eine größere Armut oder eine kleinere irgendwie stattfindet, das ist ja nie das Kriterium danach, ob und wie dann diese Handelsbeziehungen stattfinden oder auch nicht. Das mit diesem Einfließen in den öffentlichen Haushalt, das ist doch, das soll doch, also ich habe es so verstanden, das soll dokumentiert werden, dass diese Mittel, von denen dieser Staat dann lebt, tatsächlich Teil des Portemonnaies aus Deutschland sind. Und dass das damit auch ein Anrecht damit einschließt, dass man diesem Sponsor der Mongolei dann wohlgesonnen ist. Oder habe ich das?
Ja, das geht ein bisschen weiter als bloß Wohlgesonnenheit. Die Mongolei, zumindest in der UNO, ist ein souveräner Staat. Und ein souveräner Staat, zu dessen souveränen Rechten gehört, souverän einen Staatshaushalt zu führen. Man stelle sich mal vor, man würde dem Bundestag zumuten, hast du Auslandseinnahmen, dann muss das Ausland bei dir reingucken dürfen, was du mit in die Bücher und in die Verwendung deines Geldes reingucken dürfen, ja sogar reinwirken dürfen. Ja, da würde aber der Haushalt souverän, so hat sich erst neulich wieder der Bundestag aufgeführt und so, der würde aber aufjaulen. Das wäre mindestens eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist schon hier der Anspruch. Dieses so harmlos klingende Wörtchen Transparenz, das ist der Antrag auf Hineinregierungsrechte. Bei dem, wo gutes deutsches Euro-Geld für Rohstoffe doch immerhin in den Haushalt fließt. Und das mit der Armut ist sage ich auch nochmal was dazu. Wenn so argumentiert wird, also wir wollen ein Recht haben, bei euch in die Haushaltsführung reinzugucken, und zu der Haushaltsführung gehört, dass ihr was für die Bewältigung oder Verminderung der Armut tut. Da ist erst gar nicht die Perspektive vorrätig, dass wenn man mit denen Handelsbeziehungen macht, mit der Mongolei, und dann kommt da was zustande, dann ist das eine Sorte Reichtumsproduktion in der Mongolei, die mit Armut aufräumt. Sondern wer so argumentiert, der geht ja davon aus, man macht mit denen Handelsbeziehungen auf, und eins steht schon mal fest, bei denen gibt es jedenfalls bleibend einen Betreuungstatbestand Armut. Und davon gehen die ja auch zu Recht aus. Die sagen nicht, wie die Armut zustande kommt. Aber dass solche Handelsbeziehungen in Rohstofffragen, das wollte ich ja vorhin mal ein bisschen erläutert haben, dass solche Handelsbeziehungen in Rohstofffragen eher Ursache von Armut in der Bevölkerung sind, denn Bekämpfung davon, das liegt hier bei denen so vor, als sie gehen davon aus, die Mongolei wird einen Haushaltstatbestand Armutsbetreuung haben. Also so weit, das ist tatsächlich wirklich so, das hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist sowieso schon seit dem es ihnen gelungen ist, diese Länder zu dieser Kombination von Rohstoff- und Schuldenländern hinzuentwickeln, ist es ohnehin schon die ganze Zeit das, was heutzutage Entwicklungspolitik heißt. Ne? Genau diese Sorte, man regiert in diese Länder hinein mit dem Argument, ihr braucht ja unser Geld. Das ist dasselbe Instrumentarium, das sie jetzt aufführen, um auch noch die Konkurrenzlage mit China diesen Ländern gegenüber in den Griff kriegen zu wollen. Es gibt eine kleine Neuerung, auch dafür steht dieses, das habe ich so flapsig gesagt, vielleicht ist das nicht ganz klar geworden, es gibt eine kleine Neuerung, in diesen Rohstoffbeziehungen, die Sie da einführen, das steckt in diesem Wort Rohstoffpartnerschaft. Das ist nämlich tatsächlich so, dass es zu diesen Vorgehensweisen gehört, dass die richtig spezielle bilaterale Sonderverhältnisse zu diesen Ländern stiften wollen. Also dass das nicht einfach so ist, die liefern auf den Rohstoffmarkt und auf dem Rohstoffmarkt sind dann unsere Konzerne und holen sich, was ihnen da das Geld wert ist, sondern das gehört schon zu diesem, man will diese Länder wirklich bilateral speziell als Lieferanten für Deutschland binden oder für Europa binden.
Was du vorhin den Chinesen vorgeworfen hast.
Ja, genau das. Ja, genau das. So nach der Seite hin kriegt da meine Schlussbemerkung. Auf dem Weltmarkt geht es um Aufteilung der Reichtumsquellen für nationalen Kapitalismus. Kriegt richtig auch diese Zuspitzung.
Was hältst du angesichts dieser, wie du noch gesagt, mit dem Forcieren bilateraler Verhältnisse und dem in linken Kreisen ja durchaus gegen Vorwurf von Neokolonialismus auf allen Seiten? Also weil das beschreibt ja tatsächlich irgendwie Neuerungen im Vorgehen oder sowas, vielleicht auch im Verhältnis zu früheren Zeiten, ja, wo erstmal Liberalisierung tatsächlich die Methode, der Modus des Zuges war und offensichtlich ist ja irgendwie eine Änderung, die ja begleitet wird eben von dieser linken Kritik.
Also mir gefällt nicht die politische Absicht, die in dieser Benamsung steckt. Sonst würde ich mich darüber gar nicht streiten. Man bloß sagen will, ja, da merkt man, dieser freie Weltmarkt, in dem ist ein imperialistischer Zugriffswille immer unterwegs, der sich auch Handelspartner exklusiv gegen Dritte verfügbar machen will. Dann würde ich, wenn das damit bloß bezeichnen sollte, dann hätte ich mit denen nichts zu streiten. Aber die nennen das ja neokolonial, weil es ihnen offenbar darauf ankommt, diesen imperialistischen Fortgang zu denunzieren als Rückfall. Als Rückfall hinter etwas, was jetzt wie ein verteidigenswerter, besserer Zustand plötzlich ins Blickfeld kommt. So als sei dieser moderne imperialistische Weltmarkt, wie er unter dem amerikanischen Kommando nach dem Zweiten Weltkrieg zustande gekommen ist, wo das Öffnen und Benutzbarmachen der Länder erstmal darüber läuft, dass die alle politisch erstmal in die Rolle des Souverän im eigenen Land gebracht werden. Und dann auf eigene Herrschaftsrechnung konkurrieren müssen. Das war allerdings immer Bedingung, ja, in diesem amerikanischen Weltmarkt. Souverän ist gleich die Mitunterschrift, man muss in diesem Weltmarkt für seine Herrschaft konkurrieren. So als sei das wie eine zivilisatorische Errungenschaft gewesen, wo diesen Ländern und insbesondere ihren Völkern durch das Selbstbestimmungsrecht ihrer Nation, durch das souveräne Selbstbestimmungsrecht dieser Nation irgendwas erspart geblieben wäre. Jetzt ist doch das aber genau der politische Modus gewesen, der diese Rohstoffländer und Schuldenländer herbeigewirtschaftet hat. Und das, was jetzt wie ein Rückfall von manchen Linken kritisiert werden soll, ist das Benutzen dieses Resultats für einen Fortgang. Das habe ich dagegen. Vom Stoff her zeigen die auch was, was es an Fortgang in diesem Weltmarkt gibt. Aber die politische Beurteilung, die da in diesem einen Wort ausgedrückt werden soll, die ist nicht richtig.
Ich hätte noch eine Frage. Mhm. Und zwar, ich meine, der Analyse, wie die Entwicklungsländer entstanden sind, die Rohstoffländer, da gehe ich mit dir d'accord. Wäre es aber dann nicht eine Lösung für diese innerkapitalistische Lösung dieser Rohstoffländer gewesen, ähnlich wie bei der OPEC? Das war, dass sie, wenn sie Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer, Kobalt oder ähnliche haben, die ja tatsächlich mittlerweile knapp werden auf dem Weltmarkt, sich in einem Verbund zusammenzuschließen, um eben diesen Käufermarkt in einen Verkäufermarkt durch eine künstliche Verknappung zu verwandeln. Und da letztlich tatsächlich für die Entwicklungsländer man ihnen innerkapitalistisch vorwerfen kann, dass sie da tatsächlich innerkapitalistisch falsch gehandelt haben. Und noch eine andere damit. Wie könnte China sich besser verhalten, wenn es tatsächlich eine eigene Entwicklung, also auch eine Entwicklung hin zu einer entwickelten Gesellschaft heute bewerkstelligen will? Hat es überhaupt eine Alternative?
Also zu dem ersten muss ich sagen, die Idee hat es bei diesen Ländern ja selber immer gegeben, so etwas wie die OPEC zu machen. Es ist aber kein Zufall, dass in den Machtverhältnissen des imperialistischen Weltmarkts es wirklich bloß diese Ölländer dazu gebracht haben, überhaupt in diese Richtung was zustande zu bringen. Da müsste man jetzt ein bisschen reingehen in, bei denen liegt eine Besonderheit vor. Die Besonderheit liegt in dem Rohstoff, den die für den kapitalistischen Weltmarkt bereitstellen. Das ist nämlich das Treibmittel des Weltkapitalismus schlechthin. Und das haben die entdeckt und haben versucht, für ihre Renten etwas mehr rauszuholen und diese Sorte des Gegeneinander ausgespielt werden über die Menge etwas zu reduzieren. Unterbunden haben sie es nie. Das ist die eine Seite. Es ist ein richtiger Hinweis auf die Machtverhältnisse im Weltmarkt. Dass es schon diese Besonderheit eines solchen Rohstoffs braucht, dass es Länder überhaupt zu so einer kleinen Konkurrenzkorrekturmaßnahme bringen. Und übrigens, ich muss noch eine Ergänzung machen. Ich bin ja alt genug, um mich daran zu erinnern. Damals hat es Karikaturen in deutschen Zeitungen gegeben, die weisen auf was Zweites hin. Die Karikaturen waren, ein Ölscheich hält den Zapfhahn an den Kopf des deutschen Michels wie eine Pistole. Und jeder damals hat verstanden, was das heißt. Es war auf gar nicht witzige Art und Weise volksnah ausgedrückt, die westlichen Länder nehmen die OPEC durchaus als politische, fast militärische Bedrohung in ihre Beurteilung der Weltordnung auf. Vergiss es mal nicht, dass es neben dem wirtschaftlichen Konkurrieren in diesem schönen Weltmarkt immer dazugehört, dass die mächtigen Länder, die diesen Weltmarkt herstellen, auch immer noch ein anderes Argument für die Ordnung im Weltmarkt in der Hinterhand haben, die sie haben wollen. Und das ist ihre militärisch-politische Macht als solche.
Von dem ersten, das ökonomische Argument, warum so ein Kartell nicht so funktionieren kann, hattest du ja eigentlich auch schon gesagt in deinem Vortrag. Wenn die auf Gedeih und Verderb erstmal zu Geld kommen müssen und schon Geld ihnen fehlt als Ausgangslage, verzweifelt darauf angewiesen sind, unbedingt es zu bekommen und nicht die Freiheit haben, geschäftlich damit zu kalkulieren, dann hält so ein Kartell nicht. Weil es immerhin den Widerspruch ja leistet, dass man sich zurückhalten soll beim Verkauf seines einzigen Gutes, was man hat, an dem die Existenz des Staates selber hin. Je nötiger man also so ein Kartell hätte, desto unmöglicher ist man, es zu schmieden.
Das Einzige, was ich nicht so ausdrücken würde wie du, wäre, dass ich mich mit der Festigkeit aus dem Fenster hängen würde, es geht nicht. Ansonsten gebe ich dir recht, das ist der Widerspruch eines solchen Kartells. Das schönste Kartell können immer die machen, die den Weltmarkt beherrschen. Aber wer verkaufen muss, aus der Position ein Kartell machen, ist so eine Sache.
Vielleicht nochmal kurz eine andere Anmerkung zu dem, könnte das ein bisschen anders funktionieren? Ja, nein, man will sich ja nicht aus dem Fenster lehnen. Da ist doch vielleicht eine Frage noch davor gestellt, noch ganz, ganz spannend. Was soll da eigentlich funktionieren? Also wie stellt man die Frage, was will man da eigentlich wissen? Ist damit unterstellt, dass, vielleicht mit dem richtigen Kniff kapitalistisch, mit den richtigen politischen Maßnahmen, doch am Ende ein Erfolg dieser Nation, ein besserer Standpunkt bei rauskommt? Das stimmt, kann sein. Vielleicht gibt es auch einen Grund, weswegen das nicht passiert. Die Sache ist, eine Notwendigkeit ist doch vielleicht einfach immer unterstellt. Naja, das Funktionieren, da denkt man schon immer an die Staaten, an deren Erfolg. Also wenn du an sowas denkst wie, mein Gott, die Staaten, denen geht es ja so schlecht. Das, was sie auf die Beine stellen, das, was die hinrotzen und was übrig ist für das Volk, was da unten rumwehst, das ist doch nicht besonders toll. Hätten die nicht vielleicht noch andere Mittel in der Hand? Wenn du vielleicht in so eine Richtung gedacht hast, kann man da nicht was verbessern? Nee.
Ja, aber ich höre dann trotzdem, ich versuche mal in dieselbe Richtung noch was zu sagen. Ich mache nämlich noch die Sache mit China. Da könnte China besser auftreten. Ich muss sagen, es gibt Fragen auf der Welt, da habe ich Gründe, mich ihnen nicht anzuschließen. Weil ich nämlich das, was China auf dem Weltmarkt erreichen will, als solches für einen schlechten Zweck halte. Ich mache mich nicht stark und gebe mich geistig nicht dafür her, mir die Frage vorzulegen, wie kann man noch erfolgreicher als imperialistischer Newcomer sich in der Konkurrenz der Imperialisten etablieren und dafür sein Milliardenvolk in die Pflicht nehmen. Da möchte ich mich nicht drum kümmern. Ich kann zwar als kühler Analytiker sagen, in dieser Konkurrenz schlagen die sich ganz gut. Aber die Parteinahme davon, mir auszudenken, wie sie es noch besser machen können, da fühle ich mich von dir wirklich auf dem falschen Fuß überfordert.
Muss ich dazu sagen, war auch so nicht gemeint, war tatsächlich etwas provokativ gesagt. Ich meine, China wird immer noch von einer kommunistischen Partei regiert und irgendwo möchte ich mir doch irgendwo auch denken, dass da eventuell auch noch ein bisschen Marx irgendwo in den Köpfen der Leute rumspuckt.
Mach das mal heute Abend.
Das war durchaus provokativ.
Ja, da kannst du mal sehen, das ist jetzt wieder was Ernstes. Es gibt kommunistische Parteien, für die war die Kritik am Kapitalismus offenbar die, dass die Staaten auf kapitalistische Weise gar nicht so erfolgreich in der Benutzung ihres Volkes sind, wie sie sein könnten. Bei denen war Kritik am Kapitalismus offenbar wirklich eine, der Kapitalismus ist eine unvollkommene Art und Weise, die Produktivkräfte für die Nation voranzubringen. Wahrscheinlich sogar haben Sie irgendwo gelesen, die Produktionsverhältnisse seien eine Fessel dafür. Jedenfalls ist das in China eindeutig rausgekommen. Der Erfolgsmaßstab, das Ziel dieses Landes ist wirklich die Macht und den kapitalistischen Reichtum dieser Nation im Weltmarkt zu mehren und durchzusetzen. Und das ist das ganze Kriterium, wie die sich zu ihrem Volk stellen. Dafür ist es da. Und man muss sagen, sie holen ganz schön was raus aus dem.
Auch nochmal nach der Seite hin, weil wir vorhin die Rohstoffländer, also diese verschuldeten Länder ins Spiel gebracht hast, als welche hätten sie es nicht vielleicht anders machen können und wäre da nicht vielleicht was dabei rausgekommen. Da muss man auch sehr unterscheiden zwischen diesen Nationen, also diesen Staaten dort und den Völkern oder den Leuten, kann man vielleicht sagen, die dort unterwegs sind. Also ich habe den Vortrag nicht so verstanden, dass man mit diesen Regierungen Mitleid haben sollte. Weil eins haben sie bei aller Kleinigkeit gegenüber den Metropolen immer noch hingekriegt, gewöhnlicherweise. Nämlich die Leute, die auf dem Gelände gelebt haben, dass sie für ihre Plantagen oder auch für ihre Minen gebraucht haben, da zu entwurzeln, die zu diesen Armutsgestalten zu machen. Das war schon ihre Leistung. Also muss man, wenn man den Gegensatz zwischen den Industrieländern, den kapitalistisch entwickelten Ländern und denen, dann sollte man sich schwer davon verhüten, sich zu einer Parteinahme zu diesen Staaten hinreißen zu lassen.
Ja. Nicht mal dann, wenn sie an dieser Aufgabe am Schluss sogar zerbrechen, verdienen die Parteinahme. Das soll es ja mittlerweile häufiger mal geben. Die ganze Bevölkerung ist zu einer Überschussbevölkerung gemacht und der Staat kommt damit nicht mal zu was, sondern zerbricht.